Willkommen zum 12. Teil der Erzählung »Tödliche Schatten, tröstendes Licht« von Pater Gerion Goldmann. Was bisher geschah? Der Krieg ist der Krieg und der gefreite Gerion Goldmann mittendrin. Aber nicht als kämpfender Soldat, sondern immer nur als Sanitäter und Träger des Heiligen Sakraments. Es war nicht nur die Übermacht der Alliierten, die von deutschen Soldaten so viele Opfer forderte. Junge, unerfahrene Männer wurden zu Ende des Krieges an die Front geschickt und dort verheizt. Es liest für Sie den 12. Teil Gerhard Hallermer.
Nach wenigen Tagen erreichten wir Messina, unterwegs heftig beschossen, aber nicht von unseren Feinden, sondern von den ehemaligen Verbündeten, den Italienern, die sich in den Bergen verborgen hielten. Im Hafen waren noch einige Schnellboote vor Anker, die uns aufnehmen sollten. Aber es reichte nur für einen Teil der etwa 1000 Mann, die wir noch waren. Während ich die Verwundeten einschiffte, erhielten wir Feuer von den Alliierten, die fast zur gleichen Zeit vom Süden her in Messina angelangt waren. Unter dauerndem Beschuss legten wir ab. Viele Kameraden mussten wir zurücklassen. Ehrlich gesagt, beneidete ich sie damals. Für sie war der schreckliche Krieg zu Ende. Gefangenschaft konnte nicht schlimmer sein als das, was wir bisher mitgemacht hatten. Wir waren noch mitten auf der Straße von Messina, da kamen feindliche Flugzeuge, die uns angriffen. Die Flugabwehr aber schoss vom Festland aus zwei Maschinen ab, die anderen ließen uns dann in Ruhe. Wir waren nun im südlichsten Italien. Die erste Nacht campierten wir in einer Kirche, dann zogen wir immer nur nachts nach Norden. Tagsüber durfte sich niemand sehen lassen. Eine Stadt namens Palmi ist mir in guter Erinnerung geblieben. Die dortigen Franziskaner nahmen mich so liebevoll und brüderlich auf. Leider ging es nach wenigen Stunden schon wieder weiter. Während wir uns kurz in der Nähe von Palmi ausruhten, kamen Ersatztruppen für den großen Teil unserer Division, den wir tot oder gefangen in Sizilien zurückgelassen hatten. Die meisten Soldaten waren unter 20 Jahre, ein Teil über 45 Jahre. Das waren die letzten Reserven, die das Vaterland in den Rachen des hungrigen Scheusals Krieg werfen konnte. Unsere Aufgabe war es, den sehr schnell im Süden gelandeten und vorrückenden Feind aufzuhalten und nichts in seine Hände fallen zu lassen, was irgendwie von Nutzen für ihn sein könnte. Der Krieg wurde zu einem Kampf in den Bergen und Tälern, dort, wo schwere Waffen nicht einzusetzen waren. So wurde es ein Krieg von meist kleinen Kampfgruppen. Nun ging es nicht so sehr um Kriegsmaterial, das zur Verfügung stand, sondern um Mannesmut, Kühnheit und Entschlossenheit. Vorerst wurde alles zerstört, was nur möglich war. Brücken, Viadukte, Maschinen, selbst Krankenhäuser – alles wurde sinnlos in die Luft gejagt. Wir fanden Lager der italienischen Armee, die noch voll von Proviant waren. Es tat weh, diese so wichtigen Güter in Flammen aufgehen zu sehen, aber es gab kein Erbarmen. Die Italiener, die sich uns ergaben, wurden mit nacktem Oberkörper und barfuß nach Hause geschickt. Dass viele von ihnen bald zu den Partisanen gehörten, die uns aus den Wäldern beschossen, mussten wir immer wieder erleben. Die Erbitterung der Soldaten über den Verrat unserer Bundesgenossen war groß und entlud sich manchmal leider sehr ungerecht auf ganz Unschuldige. Auf beiden Seiten wurde nun in den Schluchten und Wäldern mit großem Mut gekämpft. Neben den Amerikanern, mit denen wir es bisher meist zu tun gehabt hatten, waren es nun Engländer, Franzosen, Polen und Australier, die uns gegenüberstanden. Immer wieder erschienen feindliche Gruppen in unserem Rücken, so daß gefahrvollste Wege durch Dickicht und Berge gesucht werden mussten, um aus der Umklammerung freizukommen. Da uns keine Schiffe mehr beschossen und auch die Artillerie kaum mehr zum Zuge kam, hatten wir viel weniger Verluste als in Sizilien. Auch die Flugzeuge konnten uns nicht mehr so sehr belästigen. Wir waren meist in guter Deckung in den Wäldern. Ein großenteils bedeckter Himmel machte den Einsatz der Flugzeuge schwerer. Was mich oft erstaunte, das war die Unbekümmertheit, um nicht zu sagen die Unvorsichtigkeit, mit der die amerikanische Führung ihre Truppen vorrücken ließ. Sie hätte wissen müssen, dass die noch nicht gesprengten Brücken und Viadukte zur Sprengung vorbereitet waren. Aber sie ließ ihre Truppen, Panzer und Fahrzeuge passieren, als gäbe es keinen Krieg. Erst wenn große Abteilungen über die Brücke gezogen waren, ging diese durch Fernzündung in die Tiefe. Von unseren Höhen aus kam dann ein erbarmungsloser Feuerregen der dortigen Kommandos auf die uns hilflos auf der Straße ausgelieferten feindlichen Truppen herab. Tiefe Schluchten zum Tal hin, steile Felswände zum Berg hin verhinderten jedes Entkommen. Trotz solch grausamer, harter Kämpfe erlebte ich mehrfach auf beiden Seiten große Ritterlichkeit. Unter dem Schutz des Rotkreuzzeichens konnten viele Verwundete gerettet werden. Ich selbst fuhr einmal mit meinem Sanker voller Verwundeter eine lange und gut einzusehende Straße zum nächsten Lazarett. Feindliche Flieger erspähten uns und stürzten zum Angriff auf uns herab. Jede Rettung wäre ausgeschlossen gewesen. Da erkannten sie die Rotkreuzfahne und warfen statt der Bomben Schokoladenpackungen ab, von denen die Straße buchstäblich übersät war. Es war Anfang September. In fast allen Pfarrhäusern und Klöstern war ich bisher mit großer Brüderlichkeit aufgenommen worden, und immer wieder wurde mein Vorrat an heiligen Hostien gerne aufgefüllt. Am 5. September geriet eine unserer Gruppen in einen Hinterhalt der Engländer. Ich hatte in der Nacht 3 Schwerverwundete etwa 60 Kilometer nach Norden in ein Lazarett zu bringen und fuhr gegen 3 Uhr morgens los. Hinter mir wusste ich 3 Bataillone und die Geschütze des Flak-Majors, die er alle aus Sizilien herübergerettet hatte. Dazu hatte er eine große Menge Munition erbeutet. So war seine Einheit voll einsatzfähig. Als ich auf einer Höhenstraße nach Norden fuhr, wurde es langsam hell. Der Weg ging dann in vielen Kurven tief ins Tal. Unten wurde das Meer sichtbar. Dichter Nebel bedeckte die Höhen. Bevor ich die Serpentinen ins Tal hinabfuhr, bat ich oben in einem Bauernhaus um Wasser für die Verwundeten. Ganz ohne besondere Absicht schaute ich auf die Ebene, die ich in Kürze zu durchfahren hatte. Da aber traute ich meinen Augen nicht. Unten lag eine kleine Stadt, ich glaube mit Namen Vibo Valentia. Dort wimmelte es nur so von Menschen und Fahrzeugen, Panzern in großer Zahl, Kanonen und Soldaten. Draußen lagen viele feindliche Schiffe, große Transporter und Kreuzer. Ununterbrochen wurden Menschen und Material ausgeladen, die ganze Küste war voll davon. Unser einziger Rückzugsweg war abgeschnitten. Ich lud eiligst die Verwundeten aus und raste mit dem leeren Sanker unseren Truppen entgegen. Nach nicht ganz 20 Kilometern traf ich die Spitze der Marschkolonne. Nun wurden alle in Alarmbereitschaft gesetzt. Mit Höchstgeschwindigkeit eilten wir zum Bauernhof auf der Höhe, von wo aus wir das Schauspiel tief unten beobachten konnten. Der Gegner hatte uns noch nicht entdeckt, weil wir oben im Nebel unsichtbar waren. Der Major baute seine 12 Flakgeschütze auf, daneben türmte sich die Munition. Alle anderen mussten aufsitzen, um auf Kommando die Serpentinen hinunterzufahren. Als alles vorbereitet war, ertönte der Feuerbefehl. Wiederum sah ich mit Erstaunen, wie gut eine Truppe ausgebildet sein kann. Mir war rätselhaft, wie die Geschütze so schnell zum Abschuss gebracht werden konnten. Wohl 20 Minuten lang dauerte das Bombardement, Schuss auf Schuss, Treffer auf Treffer. An der überfüllten Küste war es ohnehin unmöglich, nicht zu treffen. Als dann noch auf 2 Schiffen große Explosionen erfolgten, es schien, als sei ein Munitionslager getroffen, war die Genugtuung der Kanoniere groß. Freilich, da unten musste es furchtbar aussehen. Einige Schiffsgeschütze erwiderten das Feuer, aber die Granaten pfiffen über uns hinweg, um weit hinter uns irgendwo zu krepieren. Der Major gab erst Befehl zum Aufsetzen, als seine Munition ziemlich am Ende war. Noch während die Kanoniere feuerten, hatten die ersten Wagen, meist Kettenfahrzeuge, mit den Soldaten die Fahrt, die Serpentinen hinab, angetreten. Es hieß, koste, was es da wolle, die Stadt zu durchqueren, um die jenseitigen Berge zu gewinnen. Ich fuhr mit dem Sanker mitten zwischen den Flakgeschützen. In einem gefährlichen Tempo rasten wir los, während die letzten Geschütze noch feuerten. Unten angekommen, sahen wir, welche furchtbare Ernte unser Bombardement zur Folge gehabt hatte. Überall lagen Tote und Verwundete. Die Schiffe wagten nicht zu schießen, da sie ja ihre eigenen Leute getroffen hätten. So kamen wir ohne Verluste durch. Aber was wir beim Durchrasen der kleinen Stadt sahen, das war genauso furchtbar wie in Sizilien beim Durchbruch durch die feindlichen Linien. Nur wurden diesmal nicht auch unsere eigenen Leute von den Ketten der Fahrzeuge zermalmt. Unter größten Verlusten des Gegners kamen wir also durch. Vielleicht 2 oder 3 Kilometer oberhalb der Stadt, wieder ging die Straße in Kurven auf die Höhe, sammelten wir uns und waren sprachlos, weil niemand fehlte. Da kam plötzlich in einem Jeep der General angefahren. Er besah sich die Situation und befahl: »Angriff auf den Gegner in der Ebene!« Dieser Befehl schien mir sehr riskant. Denn wenn wir jetzt angriffen, würden die Schiffe, die uns bisher in Ruhe gelassen hatten, nicht untätig sein. Außerdem standen da unten neben vielen beschädigten und nicht mehr einsatzfähigen Panzern und Kanonen sicher noch viele, die uns schwer zu schaffen machen würden, wenn wir nicht einmal mehr 1000 Mann zum Angriff vorgingen. Die Flak konnte uns nicht mehr helfen, die hatte ihre Munition verschossen. Mit bloßem Auge war auch zu sehen, dass wieder neue Truppen am Ufer ausgeladen wurden. Doch der General blieb bei seinem Befehl. Die Truppen schwärmten zum Angriff aus. Ich fand auf halber Höhe direkt neben der Straße eine große Brennerei für Backsteine. Unter hohen Dächern waren die fertigen Ziegel in langen Reihen aufgetürmt. Das war der rechte Ort, ganz in der Nähe der Front und doch vom Gegner nicht einzusehen, um hier den Verbandsplatz aufzumachen. Es dauerte keine 20 Minuten, da war der Gefechtslärm zu hören, und kurz darauf kamen schon die ersten Verwundeten. Bald waren es mehr als 50, die heranhumpelten oder von Krankenträgern geschleppt wurden. Ich hatte mehr als alle Hände voll zu tun, um die Leute zu versorgen. Einige waren sehr schlecht dran. Ich gab ihnen die heilige Kommunion. Leider waren in meinem kleinen Behältnis nicht mehr als 10 Hostien, die ich mit blutigen Händen austeilte. Dann war mein Vorrat zu Ende. Der junge Arzt, der bei uns war und sich erstaunlich gut eingearbeitet hatte, war einverstanden, dass ich mich kurz entfernte. Im Turm eines erbeuteten, nicht sehr großen italienischen Panzers stehend, Stahlhelm auf, Uniform und Hände, wohl auch das Gesicht von der blutigen Arbeit gezeichnet, fuhr mich mein treuer Fahrer so schnell wie möglich etwa 2 Kilometer eine kurvenreiche Strecke auf die Höhe des Berges hinauf. Dort war eine kleine Stadt mit uralten Mauern und einem großen Stadttor. Als wir näher kamen, sahen wir die Bevölkerung in großer Anzahl vor dem Tor versammelt, um aus sicherer Entfernung das Geschehen in der Ebene unten zu verfolgen. Unser Panzer fuhr heran. Alle flüchteten in die Stadt. Das Tor war weit genug, wir konnten es durchfahren und waren schon nach einigen Metern auf dem Stadtplatz vor einer schönen Kirche. Mitten unter dem Volk standen 3 Priester. Alles schaute, was jetzt geschehen würde. Zum Glück hatte ich aus Erfahrung gewitzt, 2 Soldaten mitgenommen, die jetzt mit mir absprangen, ihre Maschinenpistolen in den Händen. Ich ging auf die Priester zu und bat sie höflich, mir heilige Hostien für die Verwundeten zu geben. Entweder sie verstanden mein Italienisch nicht, oder sie wollten es nicht verstehen. Ich sah aber auch wirklich furchterregend aus in meinem Kampfanzug, die Hände blutig, als ich jetzt das Schreiben des Bischofs von Patti hervorholte, das sein Siegel trug und ihnen versicherte, dass ich Franziskanerkleriker sei und das Recht habe, die heiligen Hostien zu überbringen. Die 3 sahen mich an, als ob ein Verrückter zu ihnen spräche. Auf meine erneute, dringende Bitte, meinen Wunsch zu erfüllen, sagte der Ältere der Priester zu mir: »Niemals, nicht einmal um den Preis unseres Blutes.« Das war zu viel für mich. Nun musste ich handeln. Auf meinen Befehl hin richteten meine Soldaten ihre Waffen auf die Menschen ringsumher. Ich rief ihnen zu, sich nicht zu bewegen, wenn sie es nicht bereuen wollten, zog meine Pistole und trieb die 3 Priester mit: »Avanti, Hände hoch!« vor mir in die Kirche. Der Tabernakel wurde geöffnet, ich kniete kurz nieder, immer noch die Pistole in der Hand, legte meinen Stahlhelm umgekehrt auf den Altar, hinein ein Taschentuch, sicher nicht das sauberste. Dann stürzte ich den ganzen Inhalt des Ziburiums in den Helm. Die Priester weinten laut. Ich eilte zurück zum Panzer und stand nun ohne Helm im Turm, denn den hielt ich ja mit Hostien gefüllt in der Hand. Die Leute schrien wütend, »Die deutschen Teufel rauben das Sakrament!« Ich musste etwas belustigt denken, dass ich während des ganzen Krieges die Pistole nur gegen Geistliche ziehen musste, die mir die heiligen Hostien verweigern wollten. Nun hoffte ich, dass sie lange reichten. Wir erreichten den Verbandsplatz bei der Ziegelei, doch er war geräumt. Schnellstens hatte man alles abtransportiert, weil die deutschen Linien sich zurückgezogen hatten, keine 800 Meter entfernt, als die Schiffsgeschütze und die Geschosse der Panzer unseren Truppen große Verluste zugefügt hatten. Ein Verwundeter, der zurückgehumpelt kam, erzählte, dass es vor der Stadt unten schrecklich ausschaue. Die Granaten hätten in die zu schnell vorrückenden Feinde eingeschlagen, Freund und Feind lägen dort verwundet. Unsere Leute kämpften verzweifelt. Ich fragte meinen Fahrer, »Müller, fahren wir?« »Aber selbstverständlich«, war die Antwort. Also wieder in den Turm des leichten Panzers, der Fahrer ans Steuer, und ab ging es, diesmal ohne begleitende Soldaten, in Richtung kämpfende Front. In der linken Hand den mit Hostien gefüllten Helm, in der rechten die Rotkreuzfahne, fuhren wir mitten hinein. Für einige Minuten gab es ringsherum Einschläge, dann aber hatten die Engländer die Fahne entdeckt. »Stop firing! Feuer einstellen!« Der Befehl ging wohl auch an die Artillerie, denn urplötzlich war es ruhig, kein Schuss fiel mehr. Ich fuhr langsam durch die feindlichen Linien und rief laut auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, »Ich bringe den Herrn Christus!« Alles schaute auf den anhaltenden Panzer. Ich stieg vorsichtig mit meiner kostbaren Last herunter. Dann teilte ich allen die heilige Kommunion aus, die sie haben wollten. Da sah ich nun, dass unsere Gegner aus den verschiedensten Ländern kamen. Viele Katholiken knieten nieder, vor allem die Polen, andere nahmen den Stahlhelm ab und standen still dabei, während ich von Mann zu Mann ging, zu denen, die hockten oder verwundet auf der Erde lagen. Dann aber kamen die Gesunden und baten ebenfalls um die heilige Kommunion. Die Front war ruhig, von beiden Seiten sah man diesem seltsamen Kriegsschauspiel zu. Feindliche Sanitäter brachten Tee und Schokolade. Dann war mein Hostienvorrat erschöpft. »Nun können Sie mich gefangen nehmen«, sagte ich. Doch die Antwort war, »You go back, you brought us the Lord.« »Sie gehen zurück, Sie brachten uns den Herrn.« Einige leicht Verwundete durften mit auf dem Panzer sitzen. Im Anblick der beiden Schlachtreihen fuhren wir langsam, noch winkend, zurück. Eine halbe Stunde des Friedens mitten im Krieg durch die heilige Eucharistie. Gerade war ich an dem verlassenen Verbandsplatz angekommen, da gab es einen Fliegerangriff. Zu meinem Erstaunen sah ich den alten Priester von der Stadt oben hier stehen. Er war heruntergekommen, um sich der Verwundeten anzunehmen. Nun half er mir, sie in den Sanker zu laden. Die Aktion auf dem Schlachtfeld, die er von hier aus gut beobachten konnte, hatte ihn wohl überzeugt, dass ich doch kein Teufel sei. »Schnell weg«, sagte er, »es ist höchste Zeit.« Wir zogen uns in die Berge zurück, wo wir vorerst sicher waren. Die folgenden Wochen waren eine unvergessliche Zeit. Schon am nächsten Tag wurde ich zum General gerufen, der den gestrigen Vorgang mitverfolgt hatte. Er gab dem Kommandeur den Befehl, mich sofort zum Feldwebel zu befördern. Dabei fielen interessante Worte. »Goldmann, Sie müssen mit dem Teufel im Bunde sein, dass Sie noch leben. Sie machen die verrücktesten Sachen und kommen immer wieder heil zurück.« Mein Fahrer, der neben mir stand und das EK verliehen bekam, gab unbefragt die Antwort, »Herr Major, Das stimmt nicht. Der hat nicht den Teufel bei sich, der hat Gott in seiner Brusttasche.« Dabei war Müller gar nicht katholisch und der Major wohl auch nicht, denn er verstand nicht, was damit gemeint war und meinte nur: »Teufel oder Gott, das ist gleich. Jedenfalls sind sie feuerfest.« In der nächsten Zeit gab es einen Kleinkrieg, wie ich ihn noch nicht erlebt hatte. In den Tälern und auf den Höhen gab es Taten von solchem Mannesmut, dass sie wert gewesen wären, aufgezeichnet zu werden. In Klöstern und Pfarreien erhielt ich meist sofort die heiligen Hostien, die ich begehrte. Nicht nur Soldaten, auch Italiener, darunter viele Frauen und Kinder, die durch die Kämpfe verwundet worden waren und um Hilfe baten, erhielten neben der Versorgung ihrer Wunden auch die Arznei der Seelen. Ein Erlebnis während dieser Wochen verdient es, geschildert zu werden, weil es das Dunkel etwas aufhält. Wieder hatten wir eine hohe Brücke über einem sehr tiefen Tal gesprengt. Es war uns klar, dass der Gegner nicht so bald folgen würde. Die Straße führte hoch am Berg entlang. Unter den Bäumen holten wir den lang entbehrten Schlaf nach. Für den nächsten Tag waren Regen und Wolken angesagt. Wir konnten also marschieren, ohne viel von Fliegern belästigt zu werden. Am Abend hatte ich ganz unten im Tal ein sehr großes Gebäude entdeckt. Das konnte meiner Meinung nach nur ein Kloster sein. Da der folgende Tag auf das Fest Maria Geburt fiel, wollte ich wieder einmal die heilige Messe besuchen. Als Feldwebel hatte ich keine Probleme, dafür die Erlaubnis zu bekommen. Gegen 5 Uhr morgens machte ich mich auf den Weg, das heißt, ich kletterte ganz steil über die Mauern der Felder und Weinberge, etwa 50 Minuten abwärts. Ein großer, wolfsartiger Hund gesellte sich bald zu mir. So erreichte ich die sehr hohe Mauer des Klosters auf der Rückseite des Gartens. Sicher 200 Meter lang erstreckte sie sich so hoch, dass es unmöglich war, einen Blick darüber zu werfen. Nirgendwo eine Tür. Ich dachte schon, ob hier in der Einsamkeit wohl Trappisten seien. Um die Ecke biegend, stand ich auf dem Platz vor der nicht zu großen Kirche. Doch die Tür war noch verschlossen. Da es schon nach 6 Uhr war, meinte ich, die Mönche sollten eigentlich schon beim Beten sein. Da sich aber nichts hören ließ, klopfte ich schließlich heftig an die Tür, die neben der Kirche wohl zum Kloster führte. Endlich fragte drinnen eine Stimme, wer denn da zur Nachtzeit klopfe. Es wurde geöffnet. Da stand vor mir ein Mönch in einem lustigen Nachtgewand, wohl der Bruder Pförtner. Er wich zurück, als er einen deutschen Soldaten vor sich sah. Ich beruhigte ihn und fragte, ob ich zu den Sakramenten gehen könne. Misstrauisch ließ er mich ein, verschwand gleich wieder und kam im Habit eines Dominikaners aus seiner Zelle neben der Pforte zurück. Er führte mich in die Sakristei, wo nach kurzer Zeit ein alter Priester erschien, einigermaßen erstaunt, einen Soldaten vorzufinden, der beichten wollte. Als das geschehen war und er die heilige Messe an einem Nebenaltar begann, kniete ich mich dazu und machte den Messdiener. Die heilige Messe war fast zu Ende, ich wollte gerade kommunizieren, da traten durch eine Seitentür 30 oder 40 ganz junge Mönche ein. Nachher erfuhr ich, dass es Studenten eines Klosters aus dem Norden Kalabriens waren, die sich vor dem Krieg an diesen stillen Ort in den Bergen geflüchtet hatten. Sie standen nun mit offenem Mund dabei, als ich die heilige Kommunion empfing. Welch ein Schauspiel! Ein himmellanger deutscher Soldat in Uniform mit Orden. Während ich nachher in einer stillen Ecke der Kirche betete, hatten die Mönchlein ihre heilige Messe, die nach meiner Ansicht erstaunlich schnell zu Ende war. Dann kam ein freundlicher Pater, wie ich merkte, der Hausobere, und lud mich zum Morgenkaffee ein. Dazu kam die ganze Schar mit ins Refektorium, so ein richtiges altes, das vor Jahrhunderten gebaut worden war. Ich fühlte mich bei den Mitbrüdern so wohl, bei gutem Kaffee und Milch, Butter und Käse. Ich wurde gebeten, etwas vom Krieg zu erzählen, von dem die jungen Kleriker natürlich keine Ahnung hatten. Gebannt hörten sie einiges über Frankreich, Russland und Italien, besonders Sizilien. Dann wollten sie wissen, ob ich singen könnte. Das zeigte ich ihnen gern. Kurz darauf erklangen italienische Lieder. Ich erinnere mich noch an eines, das immer wieder auf den Refrain »Mamma« ausging, den sie melodisch in allen Tonarten sangen. Plötzlich erschien der Pförtner und sprach mit dem Oberen. Der kam zu mir und sagte, »Ihre Kameraden sind draußen.«
Sie hörten heute den 12. Teil aus dem Buch »Tödliche Schatten, tröstendes Licht« von Pater Gerion Goldmann. Sie können dieses Buch im EOS Verlag St. Ottilien oder über den Buchhandel erwerben. Es ist aber auch als Hörbuch oder E-Book erhältlich. Es las für Sie Gerhard Hallermer.